Wir hören den Predigttext, der bei Markus im 7. Kapitel zu finden ist. Die Heilung eines Taubstummen. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen, je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über alle Maßen und sprachen, er hat alles wohl bedacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser Thema heute Morgen lautet eine unheimliche Stille, eine unheimliche Stille. Schon Babys brauchen, wie wir wissen, Kommunikation. Brauchen es, dass man mit ihnen redet, ihnen Zuwendung ausdrückt, auch ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Und diese Kommunikation, die erfolgt auf vielen Ebenen, durch Blicke, durch Gesten. Auch eine Umarmung kann eine Geste sein und durch Worte. Der Schöpfer hat seine Menschen so ausgestattet, dass wir auf Worte, dass wir auf Sprache, dass wir auf einzelne Wörter angewiesen sind. Wir Menschen sind vom Schöpfer her zunächst mal Wortmenschen. Noch wichtiger für unsere Kommunikation, als dass wir den anderen sehen, ist, dass wir ihn hören. Machen Sie sich das mal vielleicht klar, am Beispiel der Handykommunikation. Heute lässt sich auch schon beides kombinieren, sehen und hören. Aber wenn Sie die Wahl hätten, angenommen, Sie sehen den Betroffenen nur auf Ihrem Display, dann kann er alle möglichen Grimassen machen und so weiter, aber Sie kriegen keine wirklich gesicherte Kommunikation zustande. Kann dann vielleicht noch ein Herz zeichnen, was auch immer. Aber wenn Sie ihn hören, dann können Sie für Klarheit sorgen. Selbst wenn Sie Ihr Gegenüber nicht sehen. Hören ist noch wichtiger als sehen. So hat uns Gott gestrickt, so sind wir Menschen gemacht und gedacht. Nur sehen schafft viel mehr Missverständnisse als nur hören und reden. Und wir haben deswegen häufig in der Bibel die Auffassung, wer Ohren hat zu hören, der höre. Zum Beispiel in Offenbarung 2, bei den Sendschreiben, Offenbarung 3. Und hören, sagt die Bibel, ist noch wichtiger, sogar noch wichtiger als reden. Jakobus 1, Vers 19, ein jeglicher Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Es ist ein beliebter Hinweis, dass man darauf aufmerksam macht, es sei wohl kein Zufall gewesen, dass Gott uns mit 2 Ohren geschaffen habe, aber nur mit einem Mund. Und aus dem Hören erwächst dann natürlich das Reden. So lernen Babys sprechen. Dass man ihnen bestimmte Laute immer wieder vorgibt und ihnen lange genug sagt, Opa, sag Opa. Und Kinder, mit denen wenig gesprochen wird, Kinder, die wenig geboten bekommen, was sie hören können, haben in der Regel Nachteile in der Sprachentwicklung. Das ist untrennbar aneinander gekoppelt. Und es ist auch medizinisch unstrittig und auch in der Seelsorge unstrittig, dass selbst bei einem Sterbenden, nach aller Erfahrung und Beobachtung, dass selbst bei einem Sterbenden das Gehör besonders lange aktiv ist. Auch wenn der Sterbende sich schon lange nicht mehr artikulieren kann. Und deswegen weisen wir immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, sich in einem Sterbezimmer sehr genau zu überlegen, was man sagt. Und zugleich ist das eine große Hoffnung, dass Gott offensichtlich diese Tür zum Inneren des Menschen besonders lange offen hält. Dass der dort von uns geht, besonders lange noch zugänglich ist für das, was wir ihm von Gottes Wort her sagen. Für die Bibelverse, die wir an einem solchen Bett sprechen, für die Gebete. Umso dramatischer, umso trauriger, umso einschränkender für die ganze Existenz ist es, wenn ein Mensch nicht hören kann. oder nicht mehr hören kann. Im Gesundheitsportal OnMeda ist das so definiert, sind beide Ohren taub, liegt eine Gehörlosigkeit vor, dann sind Geräusche und Töne nicht mehr wahrnehmbar. Gehörlosigkeit, Geräusche und Töne nicht mehr wahrnehmbar. Und dabei unterscheiden die Mediziner, habe ich gelesen, zwischen absoluter und praktischer Taubheit. Also absolute Taubheit ist eben absolut und praktische Taubheit. Da redet man von Resthörigkeit. Also dass noch so eine Wahrnehmung einzelner Töne oder Geräusche möglich sei, so Hörreste. Und in unserer Markus-Reihe heute treffen wir auf einen Mann, der genau in dieser Falle der Gehörlosigkeit festsaß. In Deutschland geht man von ca. 80.000 Gehörlosen aus zurzeit. Das sind 0,1% der Bevölkerung etwa. Und wir müssen, wenn wir das lesen, immer bedenken, im ersten Jahrhundert gab es noch keine Logopädie. Die gab es da noch nicht. Und es gab keine seriöse medizinische Hilfe. Das hat die Situation dieses Mannes noch mal verzweifelter gemacht. Aber er hatte offensichtlich ein paar gute Freunde. Diese Freunde, die lebten damals in der sogenannten Dekapolis, das war ein Verwaltungsgebiet, ein Städteverband von 10 Städten, Dekapolis. Dieser Verwaltungsverband begann auf der Ostseite des Sees Genezareth im unteren Teil, also wenn Sie sich den Genezareth so vorstellen, Ostufer, unterer Teil, und er zog sich dann weiter in den Süden, tief in den Süden hinunter, größtenteils auch östlich des Jordans verlief diese Dekapolis. Warum ist diese Information so wichtig? Weil das Gebiet der Dekapolis als heidnisch und griechisch geprägt galt. Wir werden nächsten Sonntag nochmal drauf zurückkommen, wenn wir auf ein öffentliches Ereignis in dieser Dekapolis zu sprechen kommen. Natürlich lebten dort nicht nur Heiden, sondern inzwischen auch jüdische Familien. Aber die Pharisäer hatten dort in der Dekapolis wenig zu sagen. Hier dominierte eine hellenistische, also griechisch geprägte Kultur. Hier gab es den entsprechenden verbreiteten Götzenglauben. Und dann tritt Jesus plötzlich in dieser Dekapolis wieder auf. Wir hatten ja schon neulich gesehen, dass Jesus zu dieser Zeit, also in Markus 7, seinen großen Dienst in Galiläa, also Galiläa auf der Westseite des Sees Genezareth, das war so klassisches jüdisches Kerngebiet des Nordens, dass Jesus dort seinen Dienst beendet hat. Der Druck, der sich dort gegen ihn aufbaut, wurde von Woche zu Woche stärker. Und Jesus brachte seine Arbeit dort zum Abschluss. Alle, die etwas von ihm hören wollten, hatten die Gelegenheit dazu gehabt, über lange Zeit hinweg. Und jetzt wartet noch der Höhepunkt seines Dienstes im Süden, also in Judäa und dann schließlich in Jerusalem. Das wird von unserem Text aus betrachtet etwa noch ein Jahr dauern, bis es zur Kreuzigung und dann zur Auferstehung kommt. Aber noch ist es nicht so weit in Gottes Plan. Und dazwischen jetzt, zwischen dieser Zeit in Galiläa und dem Abschluss seiner Mission unten in Jerusalem, dazwischen zieht Jesus mit den Jüngern sich zunächst noch weiter in den Norden zurück. Das hatten wir neulich gesehen. Von Kapernaum aus haben sie die Nordgrenze Israels überschritten in das Gebiet von Tyrus. Das ist der heutige Südlibanon, so dass Sie sich's vorstellen können. Also die Ostküste des Mittelmeeres da oben in dem Bereich. Damit entzieht sich Jesus für kurze Zeit seinen beiden Hauptgegnern, den Führern der jüdischen Glaubensgemeinschaft, vor allem den Pharisäern, aber auch den Sadduzäern, die gegen ihn prozessieren, die ihn töten wollen, und auch Herodes Antipas, dieser Kleinfürst, der dort in Galiläa ebenfalls eine Bedrohung für Jesus darstellte. Aber dieser Zwischenstopp im Norden, der hat noch eine ganz andere wichtige Aufgabe. Die Jünger sollen vorbereitet werden auf ihre große Missionsaufgabe. Und so zieht sich Jesus nochmal mit ihnen zurück. Sie sollen ja dann hauptsächlich, werden sie ja Heidenmission betreiben, natürlich auch Judenmission, aber die längste Zeit Heidenmission. Und so geht Jesus mit ihnen in dieses heidnische Gebiet, zunächst Tyrus und Sidon. Das war klassisch Multikulti geprägt, ein Teil der römischen Provinz Syrien. Aus dieser Zeit erfahren wir nur wenig. In dieser Zeit dort oben in Tyrus-Sidon kommt es zu dieser sehr speziellen Heilung der Frau aus Syrophönizien, eben aus dieser Gegend. Beziehungsweise Jesus entspricht ihrer Bitte in besonderer Weise. Und als die Zeit dort in Syrophönizien abgelaufen ist, geht Jesus nicht zurück nach Galiläa, sondern er steuert ein weiteres Heidengebiet an. Also jetzt zieht er gewissermaßen von Sidon Tyros wieder runter, aber nicht auf die Westseite des Sees Genezareth, sondern auf die Ostseite, und er kommt eben jetzt in dieses Gebiet der Dekapolis. Und das wird zur großen Chance für unseren Mann hier, dessen Namen wir nicht einmal kennen. Und der uns doch in diesen wenigen Versen sehr nahe kommt. Sie haben den Text vor sich, wir wollen ihn noch einmal miteinander lesen. Und er, also Jesus, verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa, also auf der Ostseite, wie wir wissen, mitten durch das Gebiet der 10 Städte. Das ist die Dekapolis. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren, berührte seine Zunge mit Speichel. Und dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, Ephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst, und er redete richtig. Und er, Jesus, gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Und sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Liebe Gemeinde, dieser Text steckt voller Informationen, die man auf den ersten Blick ganz leicht überlesen kann. Übrigens berichtet uns nur Markus von diesem Mann. Im Parallelbericht von Matthäus wird er nicht extra erwähnt. Es gibt also keine synoptische Parallele, wie wir sagen. Matthäus schildert uns das Gesamtbild jener Tage. Das können Sie sich zum Vergleich noch mit dazu schreiben. Matthäus 15, die Verse 29 bis 31. Da heißt es, und Jesus zog von dort, nämlich von Sidon Tyros, weiter und kam an den See von Galiläa, und er stieg auf einen Berg und setzte sich dort, und es kamen große Volksmengen zu ihm, die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich. Und sie legten sie zu Jesu Füßen und er heilte sie, so dass sich die Menge verwunderte, als sie sah, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sehend wurden. Und sie priesen den Gott Israels. Das ist der Bericht bei Matthäus. Und Markus greift sich jetzt offensichtlich einen aus dieser Vielzahl der Geheilten heraus und schaut sich genauer an, was mit dem eigentlich passiert ist. Markus weiß das, wir wissen, Markus schreibt mit den Informationen von Petrus, und Petrus dürfte dabei gewesen sein. Also, wir sind nah dran am Augenzeugenbericht. Markus lenkt jetzt unseren Blick auf diesen einen Mann in seiner ganzen Not. Warum macht er das? Warum ist dieser Vorfall so wichtig, fragen wir. Wir hatten gerade gesagt, der Anteil der Gehörlosen in Deutschland beträgt gerade mal 0,1%. Welche Bedeutung hat dieser Bericht aber für die anderen? Nun, dieser Bericht zeigt uns sehr viel über Jesu Macht. Wir können hier sehr viel lernen über seine Autorität, über seine Vorgehensweise. Aber noch etwas. Was diesem einen gehörlosen Mann dort konkret passiert, mitten in der Dekapolis, das ist zugleich ein lebendiges Beispiel dafür. Das ist ein plastisches Bild. Das ist eine Metapher dafür, was passieren muss, wenn ein Mensch von seiner geistlichen Taubheit geheilt werden soll. Und ich bin überzeugt, dass Markus auch deswegen diesen Bericht hier eingefügt hat. Das ist zugleich ein lebendiges Beispiel dafür, was passieren muss, wenn ein Mensch von seiner geistlichen Taubheit, also Gott gegenüber, geheilt werden soll. Nicht umsonst verwendet die Bibel ja an vielen Stellen die Krankheit der Taubheit, der verschlossenen Ohren, als ein Bild wofür? Für den Unglauben. Ein verschlossenes Ohr ist ein Bild für ein verschlossenes Herz. Ich gebe Ihnen nur mal ein paar Beispiele dazu. 5. Mose 29, Vers 3, da schreibt Mose, und der Herr hat euch bis zum heutigen Tag noch kein verständiges Herz gegeben, keine Augen, die sehen, und keine Ohren, die hören. Damit sagt Mose, den meisten von euch ist noch überhaupt nicht klar, was Gott von euch will. Er hat euch noch keine hörenden Ohren gegeben, das heißt, eure Ohren sind noch taub. Und in Sprüche 20, Vers 12 steht der berühmte Satz, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. Also die muss Gott schenken. Ein wirklich hörendes Ohr Und dann lesen wir beim Propheten Jesaja in Jesaja 6, Vers 10, wie Gott das Gericht über die, die ihn verwerfen, beschreibt. Und Jesaja hat nun die Aufgabe, diese Menschen in ihrer selbstgewählten Gottlosigkeit im Grunde genommen einzuschließen. Und da sagt Gott, mache das Herz dieses Volkes unempfindlich und mache seine Ohren hart. Mache seine Ohren hart. Man kann auch übersetzen, mache seine Ohren schwer. Und der Kollege von Jesaja, Jeremia, wird dann in Jeremia 6, Vers 10 voller Traurigkeit feststellen, Jeremia 6, Vers 10, über den Unglauben des Volkes. Zu wem soll ich reden, sagt Gott, dass sie darauf hören? Siehe, ihr Ohr ist unbeschnitten. Das ist auch ein Bild. Ihr Ohr ist nicht geistlich behandelt, heißt das. Ihr Ohr ist nicht für Gott geöffnet. Sie können nicht auf das Wort achten. Siehe, das Wort des Herrn ist ihnen zum Hohn geworden. Sie haben keine Lust daran. Sie haben keine Lust auf die Bibel, weil ihre Ohren dicht sind. Und er sagt, ihr Ohr ist unbeschnitten und deswegen haben sie keine Lust am Wort des Herrn. Und Jesus wird sagen, in Markus 4, Vers 12 haben wir das schon gehört, mit hörenden Ohren, also mit akustisch hörenden Ohren, hören sie nicht. Und Stephanus, letztes Beispiel, Stephanus der Märtyrer, hält ja in der Apostelgeschichte 7 seine große Rede darüber, wie tragisch es ist, dass die Mehrheit des jüdischen Volkes seinen Messias abgelehnt hat. Und er versucht, sie nochmal mit einer drastischen Predigt aufzurütteln, seine Volksgenossen. Und dann macht er ihnen deutlich, woran ihre Situation liegt. Er sagt, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren. Unbeschnitten an Herz und Ohren. Also das heißt, gegenüber der wichtigsten Stimme, die ihr hören müsstet, seid ihr taub. Nämlich gegenüber der Stimme des allmächtigen Gottes, der euch liebt und der in seinem Wort zu euch redet. Und Markus stößt uns nun auf dieselbe Parallele zwischen körperlicher Taubheit und geistlicher Taubheit. Zwischen der Heilung körperlicher Taubheit und der Heilung geistlicher Taubheit, indem er in diesen Bericht zwei Hinweise auf Jesaja 35 einbaut. Wir haben deshalb Jesaja 35 vorhin als Lesung gehabt, wo Gott durch seinen Propheten beschreiben lässt, Gott wird alles neu machen. Und dann wird das zusammenkommen. Er wird die Krankheiten heilen und er wird die Herzen all derer, die da betroffen sind, im Innersten verwandeln, dass sie Gott glauben, dass sie Buße tun über ihre Sünde, dass sie ihn lieben. Und dann haben wir zwei Hinweise auf Jesaja 35 hier eingebaut. Der letzte Vers, wenn Sie schauen, Vers 37, der letzte Satz im letzten Vers. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Das ist aufgenommen aus Jesaja 35. Ich erinnere nochmal an Vers 5 und 6 in Jesaja 35. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, stellen Sie sich das vor, und die Zunge des Stummen wird Lob singen. Also, Gott wird alles gut machen. Und dann heißt es am Ende, und die Erlösten des Herrn werden sich freuen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Es wird alles wieder gut werden zwischen ihnen und ihrem Gott. Das ist der erste Hinweis auf Jesaja 35, den Markus hier eingebaut hat. Und der zweite Hinweis ist noch versteckter. Den finden wir nämlich in Vers 32. In Vers 32 heißt es ja, und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte. Und dieses Wort kaum reden können ist ein ganz auffälliges Wort. Da steht im Griechischen Mogilalon. Mogilalon. Und es ist so, als ob Markus dieses Wort, das ganz, ganz, ganz selten ist, das im Neuen Testament auch nur ein einziges Mal auftaucht, nämlich hier. Sonst wird für nicht richtig sprechen können ein anderes Wort benutzt. Dieses Wort, wo hat er das her, fragt man sich. Und die Spur führt zu Jesaja 35. Natürlich wurde in Jesaja 35, wurde dieser Text ursprünglich auf Hebräisch geschrieben. Gott hat das Alte Testament ja, wie Sie wissen, auf Hebräisch offenbart und das Neue auf Griechisch. Aber es gibt seit dem 3. Jahrhundert vor Christus eine griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, die sogenannte Septuaginta, weil viele Juden damals schon nicht mehr Hebräisch konnten, die im Ausland waren. Und für die gab es dann ab dem 3. Jahrhundert vor Christus eine griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments. Und in dieser griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments steht hier an der Stelle von Jesaja 35, wo es heißt, die Zunge der Stummen wird Lob singen. Da steht bei den Stummen dieses Wort Mogilalon. Es ist ein ganz seltenes Wort. Und von hier nimmt Markus dieses Wort gewissermaßen, als ob er sich das aus der Luft gegriffen hätte, und baut es ein in seinen Bericht über die Heilung dieses Taubstummen und stellt damit eine innere Verbindung zwischen diesen beiden Texten her. Also er zitiert aus Jesaja 35 und er verwendet dieses exklusive Wort für Stummsein und macht deutlich, was hier geschieht, hier in der Dekapolis, hier am Beispiel dieses einen armen Mannes, der nichts mehr hören und nicht mehr reden konnte. Das ist der Anfang. Das ist wie so ein kurzer Blick drauf, was Gott am Ende im großen Stil machen wird. Aber hier geht es los. Die Tauben werden hören, die Stummen werden sprechen. Und das alles wird damit einhergehen, dass sie ihre Herzen ihrem Herrn zuwenden und wieder zu Gott zurückkehren und ihm von Herzen vertrauen und dass ihnen ihre Sünde und ihre Gottlosigkeit leid tut. So stellt Markus also diese enge Verbindung zwischen Jesaja 35 und diesem Mann her. Dort geht es also um die Heilung der Taubstummen und zugleich die Bekehrung der Herzen. Und damit fordert Markus uns nun alle auf, genau hinzuhören. Genau hinzuhören. Denn was diesem gehörlosen Mann dort konkret widerfährt, mitten in der Dekapolis, als gewissermaßen erste Vorschattung des großen Finales in Jesaja 35, das am Ende der Zeiten passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Das ist ein lebendiges Beispiel dafür, was passieren muss, wenn heute ein Mensch von seiner geistlichen Taubheit geheilt werden soll. Dieser Mann ist ein Beispiel dafür, wie wird man von seiner geistlichen Taubheit Gott gegenüber geheilt. Und nun skizziert Markus uns in wenigen Strichen, aber mit größter Präzision, dieses eine Schicksal. Erstens. Begraben in Taubheit. Das ist das Erste, was wir von diesem Mann erfahren. Deswegen lautet der Gesamttitel unserer Predigt auch eine unheimliche Stille. Das ist seine Situation. Begraben in Taubheit. Vers 32. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte. Und sie baten ihn, also diese Freunde des Mannes, ihm die Hand aufzulegen. Es ist eine sehr differenzierte Beschreibung, die Markus uns hier gibt. Ein Tauber, da steht das Wort Kophos, der kaum reden konnte oder der nur mit Mühe redete. Einige Übersetzungen haben hier, der stumm war, aber es ist wohl eher gemeint, dass er sehr, sehr, sehr eingeschränkt war in dem, was er äußern konnte. Wir wissen aus der Medizin, und ich habe auch mit zwei Medizinern extra nochmal gesprochen, um mich abzusichern, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen gehörlos und stumm. Taubheit kann ja angeboren sein. Und wir haben gelernt, Taubheit auf beiden Ohren bedeutet gehörlos. Taubheit kann auch erworben werden, durch eine Innenohrentzündung, durch Mumps, durch was auch alles. Damals gab es keine Antibiotika, müssen wir auch wissen. Wenn diese Taubheit entweder angeboren bzw. sehr früh erworben worden war, dann war im Normalfall keine richtige Entwicklung von Sprache möglich. Also die Sprachlosigkeit ist eine Folge der Gehörlosigkeit. Es gab keine Logopäden und im Normalfall war es unmöglich, wenn man nie Sprache gehört hatte. Einige besonders Geniale haben das dann durch Lippenlesen hinbekommen möglicherweise. Aber das hier ist der Normalfall. Er kann, wie wir in Vers 32 sehen, wohl einige Laute produzieren, vielleicht etwas lallen, vielleicht kann er auch einige Wörter sprechen. Aber er hat nicht eine richtige Entwicklung von Sprache erfahren und er kann deswegen nicht richtig sprechen. Das sehen wir in Vers 35, nachdem dann später alles gut ist, heißt es, und er redete richtig. Aber jetzt eben noch nicht. Also gehörlos, schwer eingeschränkt, er kann nur stammeln oder nur wenige Wortfetzen. Das ist ein Problem. Und wir müssen uns klar machen, diese Gehörlosigkeit war für diesen Mann wie ein Gefängnis. Er war wie begraben bei lebendigem Leibe. Diese Einsamkeit, dieser dauernden Stille, stellen Sie vor, der hat keine Vögel gehört. Der hat auch nicht die Straßenbahn gehört, die hier vorbeifahren. Der war wie in einem Gefängnis eingeschlossen. Und nicht nur das, er war nicht nur in dieser Einsamkeit eingeigelt gewissermaßen, sondern er konnte sich auch nicht artikulieren, er konnte sich nicht anderen mitteilen mit Worten. Was die wichtigste Form der Mitteilung ist. Und dazu kam noch Folgendes. Er gehörte gesellschaftlich dort in die Kategorie der Geistesgestörten. das war noch ein Makel, den er zusätzlich empfand, dass er sagt, die halten mich als dafür, dass ich nicht klar denken kann. Die Rabbis sagten sinngemäß, wir wissen nicht, was die verstehen, denn die können sich ja nicht artikulieren, also ordnen wir sie mal in diese Kategorie ein. Und bei vielen anderen galt er als verflucht beziehungsweise kultisch unrein. Das kam also noch dazu. Viele haben gesagt, das ist eine Strafe Gottes. Habt mit dem nichts zu tun. Das heißt, er hatte einerseits dieses Gefängnis der Einsamkeit und andererseits noch das Ausgeschlossensein aus vielen Gemeinschaften. Wie begraben bei lebendigem Leibe. Begraben bei lebendigem Leibe. Genau so diagnostiziert Gott die Situation des normalen Menschen, auch wenn er körperlich ganz gesund ist, des Menschen, der ohne Gott lebt. Warum? Weil dieser Mensch an der entscheidenden Stelle, nämlich in seinem Verhältnis zu Gott, tot ist. Absolut taub. Und deswegen erklärt dieses Ereignis auch nochmal an einem konkreten Menschen, was Jesus wenige Verse vorher, wir haben das vor wenigen Wochen miteinander angeguckt, nämlich in Markus 7, Vers 14 bis 23 erklärt hatte. Nämlich da hat Jesus gesagt, dass das menschliche Herz Gott gegenüber tot ist und kalt ist und verdorben ist und verschlossen ist. Wenige Verse vorher. Und deshalb sagt ja Stephanus in Apostelgeschichte 7,51, unbeschnitten am Herz und an den Ohren. Eure geistlichen Ohren sind taub, weil euer geistliches Herz tot ist. Eure Ohren sind taub für Gott, weil euer Herz tot ist für Gott. Ablehnend. Und das bedeutet begraben in Taubheit. Paulus hat diesen Zustand im 1. Korintherbrief so beschrieben. 1. Korinther 2, Vers 14. Da sagt Paulus, der natürliche Mensch, also der normale Mensch, der normal körperlich gesunde Mensch, der ohne Gott lebt. Der natürliche Mensch, sagt Paulus, nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen. Er kann es nicht erkennen. Er will es nicht erkennen. Er kann es nicht erkennen. Das ist wie Chinesisch für ihn. Er ist taub. Begraben in Taubheit. Das ist die Situation des normalen Menschen. Egal, auch wenn er viele Semester Theologie studiert hat und vielleicht sogar in der Theologie eine Karriere gemacht hat, wie die Professorin Eta Linnemann. Sie hat das selber erzählt. Sie hat, ich habe das vor einiger Zeit hier schon mal gesagt, den üblichen akademischen Weg beschritten, ist sehr erfolgreich gewesen. Vor allem dann hat sich spezialisiert auf Studien über das Neue Testament, hat eine Professur bekommen in Braunschweig und zusätzlich noch eine Honorarprofessur, also einen Lehrauftrag in Marburg. Eines ihrer Bücher über die Gleichnisse war das Standardwerk der Religionspädagogen fürs Gymnasium über viele Jahre hinweg. Jeder, der Religionspädagogik studierte und Lehrer am Gymnasium werden wollte, musste dieses Buch von Eta Linnemann gelesen haben. Und sie schreibt im Rückblick, dass sie im Grunde nichts verstanden hat von Gott. Und dass ihr das so aufging eines Tages, sie sagte, ich musste einsehen, dass bei dieser in Anführungsstrichen vermeintlichen wissenschaftlichen Arbeit am Bibeltext unter dem Strich keine Wahrheit herauskommen kann. Und dass diese Arbeit der Verkündigung des Evangeliums nicht dient. Sie sagt, ich habe im Grunde genommen nichts verstanden. Sie hat mir erzählt, meine Studenten waren mir manchmal überlegen, dadurch, dass ich als Neutestamentler keine Ahnung vom Alten Testament hatte. Und das führte sie dann in eine große persönliche Krise. Sie schreibt, es führte mich in eine tiefe Frustration, auf die ich mit abgleitenden Süchte reagiert habe. Ich versuchte mich zu betäuben. Ich wurde ein Sklave des Fernsehens und geriet in zunehmende Abhängigkeit vom Alkohol. Sie hat gemerkt, da ist etwas nicht in Ordnung. Aber ich komme hier einfach nicht mehr weiter. Und liebe Gemeinde, dieser Punkt ist ganz wichtig, damit wir die Menschen in unserem Umfeld richtig verstehen. Und ich meine jetzt besonders jene Menschen, die nicht in einem lebendigen Verhältnis mit dem Gott der Bibel leben. Und dass wir ihnen mit der richtigen Haltung begegnen. Diese Menschen ohne Jesus sind begraben in Taubheit. Obwohl sie noch so nett, noch so aufgeschlossen, noch so intellektuell sein können. Und wenn jemand begraben ist in Taubheit, dann kann man ihm noch so laut in die Ohren schreien, er hört's einfach nicht. Wenn ich meine Mutter manchmal anrufe und sie nicht ihre Hörgeräte eingeschaltet hat, dann hört sie es manchmal einfach nicht. Und ich schreie dann in den Telefonhörer rein. Ich könnte sonst was versuchen. Sie hört es einfach nicht. Es müssen die Geräte eingeschaltet sein. Aber die Geräte sind nicht eingeschaltet bei diesen Menschen. Und da diese Taubheit für Gottes Stimme innerlich und nicht äußerlich ist, empfindet sie der Taube als gar nicht so schlimm. Weil er ja nur taub ist für Gottes Stimme. Es gibt ja noch genügend andere Stimmen, die da in seinen Ohren rumdudeln. Genügend andere Musik, genügend andere Weltanschauungen. Bis er dann irgendwann drauf stößt, auf diese Beobachtung, die Eta Linnemann hier schildert. Ich komme einfach nicht weiter. Es ist im Grunde genommen sinnlos, was ich mache. Ich finde keine Wahrheit. Und es lohnt sich im Grunde genommen alles nicht. Aber dann kommen die Freunde. Diese Freunde hatten mitbekommen, dass Jesus wieder im Lande war, beziehungsweise in der Dekapolis. Woher wussten diese Freunde von Jesus? Hochinteressant. Eine Spur, vielleicht die entscheidende, führt uns zu diesem Mann aus Markus 5. Das haben wir nun schon vor vielen Wochen miteinander studiert. Markus 5, Vers 19. Dieser Mann hatte eine sehr problematische Situation zu durchleiden. Er war besessen. Die Bibel unterscheidet ja sehr deutlich zwischen Besessenheit und Krankheit. Aber Jesus hat ihn frei gemacht davon. Und nachdem er Jesus gefunden hatte und gemerkt hatte, das ist der Retter, den ich brauche, hat Jesus diesem Mann einen Auftrag gegeben in Markus 5, Vers 19 und 20. Da sagt er ihm, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Und dann heißt es über diesen ehemals Besessenen, der nun frei geworden war, und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen. Also er ging hin und wurde der erste Missionar in der Dekapolis. Und es ist gut möglich, dass die Freunde des Kranken von diesem Mann das gehört hatten, wer Jesus ist. Und der hat das sicherlich gar nicht mitgekriegt, dass es jetzt hier zu dieser Begegnung gekommen ist. Das liegt schon längere Zeit zurück. Aber liebe Leute, das kann eine große Ermutigung für uns sein. Vielleicht geben Sie einem Menschen eine Information über Jesus. Und sie haben den Eindruck, das interessiert ihn gar nicht. Das ist so, als ob ein Sack Reis in China umfällt. Das ist dem völlig egal. Und möglicherweise wird der, dem sie das sagen, Monate oder Jahre später zu einem dieser Freunde, der einen anderen zu Jesus bringt. Das war wahrscheinlich auch die Frucht dieses Zeugnisses des Mannes aus Markus 5, Vers 19 bis 20. Das ist eine große Ermutigung für uns alle. Nun, wir wissen nicht, wie viel die Freunde des Taubstummen wirklich schon von Jesus verstanden hatten, aber sie kommen wenigstens erstmal in Berührung mit Jesus. Und sie karren ihren Freund da irgendwie hin. Und so fiel es ihnen immerhin klar, das ist die einzige Chance für unseren taubstummen Freund. Er muss zu Jesus. Und das erinnert uns an den Freundeskreis des Mannes, der sich nicht bewegen konnte, aus Markus 2. Sie wissen, da war einer, der konnte nur liegen, der konnte nicht mehr auf seinen eigenen Füßen gehen. Und die Freunde haben ihn genommen und bringen ihn zu Jesus. Das ganze Haus ist voll, wo Jesus gerade predigt. Sie decken einfach das Dach ab. Das war in Israel leichter als hier, glücklicherweise. Und lassen ihn dann runter vor die Füße Jesu. Das sind die guten Freunde, die ihn zu Jesus bringen. Und solche Freunde hat er hier auch. Bist du ein solcher Freund? Bist du jemand, der einen anderen, der sich selber nicht mehr helfen kann, zu Jesus bringt? Und jetzt das Zweite. Was macht Jesus? Vers 33. Und er nahm ihn, hier ist jeder Satz wichtig, er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf und seufzte. Das ist das Zweite. Begraben in Taubheit, zweitens beiseite genommen von Jesus. Wenn Sie mitschreiben, zweitens beiseite genommen von Jesus. So steht das hier wörtlich. Jesus nahm ihn beiseite. Er nimmt ihn raus aus dieser Menge. Jesus macht genau das Gegenteil von dem, was wir bei sogenannten charismatischen Wunderheilern sehen, die dann eine große Bühne aufbauen und sagen, kommt alle her, die ihr Probleme habt, und jetzt werden wir mal hier im Scheinwerferlicht zeigen, was wir alles können. Jesus macht genau das Gegenteil. Jesus zieht den nicht auf die Bühne, sondern ins Verborgene. Und Jesus macht aus der Not eine seelsorgerliche Situation. Und was wir hier sehen, beiseite genommen von Jesus, bedeutet persönliche Zuwendung. Er nimmt den Messer, komm mal raus hier. Und die Freunde sind wahrscheinlich mitgegangen, kann ich mir vorstellen. Und sehen Sie, das ist typisch für Jesus. Jesus sieht keine Menschenmengen, sondern Jesus sieht immer den Einzelnen. Jesus sieht uns nicht hier als eine Gemeinde und sagt, die Gemeinde trifft sich, das sieht er auch. Aber er sieht jeden Einzelnen von uns, der hier ist. Und schauen Sie, diese persönliche Zuwendung zeigt sich auch an der speziellen Art und Weise, wie Jesus diesen Mann behandelt. Seine Freunde hatten das nicht erwartet. Die hatten sich das so vorgestellt, ja, das ist so ein Wunderheiler, der legt mal die Hand auf, vielleicht hilft das. Ne? Vers 32, sie baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Aber was macht Jesus? Er nimmt ihn beiseite, weg von der Volksmenge, und dann legt er seine Finger in dessen Ohren und nimmt Spucke und pappt ihm die Spucke auf die Zunge. Warum macht Jesus das? Jesus macht diesen Menschen nicht im Eilverfahren einfach nur gesund, nach dem Motto, und dann der Nächste bitte. Sprechstunde bei Jesus. Komm her, Hand aufgelegt, fertig, Nächster. Sondern, was macht Jesus hier? Jesus erklärt mit diesen Zeichenhandlungen dem Mann, was hier geschieht. Das ist ganz wichtig. Jesus, das ist faszinierend, Jesus verwendet die einzige Sprache, die dieser Gehörlose vernehmen konnte. Und das war Zeichensprache. Er steckt ihm den Finger in beiden Ohren und sagt, hier liegt deine Krankheit. Rechtes Ohr taub, linkes Ohr taub, erfüllt die Diagnose gehörlos. Und damit macht Jesus ihm deutlich, ich weiß, was mit dir los ist. Du bist nicht geisteskrank, du bist nicht besessen, du bist taub und ich werde dich gesund machen. Und dann die zweite Zeichenhandlung, er berührt seine Zunge mit Speichel, das heißt, du wirst wieder sprechen können. Und Speichel wird im Judentum von vielen als Medizin verstanden. Wir machen das ja selber manchmal, wenn irgendwie so eine Wunde ist, dass man mal kurzfristig Speichel drüber packt. Aber damit will Jesus ihm durch diese Zeichensprache deutlich machen, ich werde dich heilen, ich werde es gut machen mit deiner Zunge. Und dann das dritte Zeichen, der Blick nach oben. Das heißt, Gott muss dir helfen. So viel weiß auch ein Heide, dass Gott über uns ist. Das muss gar nicht im wörtlichen Sinne gemeint sein, sondern im übertragenen. Die Hilfe kann nur von Gott selber kommen. Und dann das vierte Zeichen in dieser Zeichensprache. Jesus seufzte, wenn er nichts gehört hat, aber hat er das bestimmt gesehen. Und damit macht Jesus deutlich, du, ich habe wirklich Mitleid mit deiner Situation. Du bist Gott nicht gleichgültig. Es ist so traurig, dass deine Lage so ist. Aber hab keine Angst, ich werde etwas daran ändern. Der Hebräerbrief im Neuen Testament sagt, dass Gott mit seiner hilflos verlorenen Kreatur seufzt, dass Jesus seufzt, dass er unsere Seufzer versteht. Schauen Sie mal, was für eine tiefe Botschaft liegt allein in dieser Tatsache, dass Jesus Zeichensprache verwendet. Das heißt, Jesus benutzt die einzige Sprache, die dieser Taubstumme zu der Zeit verstehen kann. Das heißt, Jesus kommt in seine abgeschlossene Welt hinein. Jesus sucht diesen Mann dort auf, wo er in seiner Taubheit begraben und begrenzt ist. Und Ferguson, ein Ausleger, hat es so ausgedrückt. Er hat gesagt, diese Zeichensprache ist wie ein Gleichnis für die Menschwerdung Gottes, für die Inkarnation. Denn uns gegenüber hat das doch genauso gemacht. Wir sind gefangen in unserer dreidimensionalen Welt. Wir Menschen können Gott nicht sehen mit unseren Augen. Wir können nur Menschliches hören und erkennen und sehen. Und was hat Gott gemacht? Er ist Mensch geworden. Er ist in unsere Welt reingekommen. Er hat die Sprache gesprochen, die wir sprechen, die er uns als unser Schöpfer gegeben hat. Und er ist in menschlicher Gestalt, mit menschlicher Sprache, in unsere kleine, begrenzte, dreidimensionale Welt hineingekommen, um zu uns zu reden. Das ist genau das Gleiche. Und die Zuwendung zu diesem Taubstummen mit Form, der nun das nicht mehr hören und verstehen kann, ist, dass Jesus gewissermaßen die Inkarnation fortsetzt und sich nun der Zeichensprache bedient. Das ist die Fortsetzung der Menschwerdung. Und wissen Sie, warum ist das so wichtig? Und ich bitte Sie, das genau zu verstehen. Warum ist das so wichtig? Jesus hätte doch den einfach so gesund machen können, wäre auch gut gewesen. Kann man sagen, Hauptsache, er kann wieder hören und wieder reden. Warum muss er das verstehen? Jesus sagt, er soll verstehen, was hier geschieht. Er soll es nachvollziehen können. Jesus hat auch einem Gehörlosen gegenüber den Anspruch, dass der verstehen soll, was mit ihm geschieht, wenn Jesus eingreift. Darum geht es. Und deswegen macht er diese Zeichensprache. Die Finger in die Ohren, den Speichel auf die Lippe, der Blick nach oben, nur Gott kann dir helfen. Und das sichtbare Seufzen, ich leide mit dir. Verstehen Sie, das ist ein ganz wichtiger Punkt dafür, wie Jesus mit uns Menschen umgeht, wenn Jesus in unser Leben eintritt. Jesus sucht was? Unser Verstehen. Jesus vereintnahmt sie nicht. Jesus sagt nicht, jetzt machen wir hier ein bisschen schöne Musik und eine Lightshow Und dann singen wir ein paar schwungvolle Lieder, wiederholen die Texte unendlich und du fühlst dich so gut und sagst, ich werde Christ. Würde Jesus nie machen. Nie. Er macht genau das Gegenteil. Schauen Sie, er zieht uns ins Verstehen hinein. Und Sie müssen wissen, das gehört zu Ihrer Gottesebenbildlichkeit, das gehört zu Ihrer Menschenwürde, die Gott Ihnen geschenkt hat. Er hat Sie kommunikationsfähig gemacht. Er hat Sie denkfähig gemacht. Er hat Sie verstehensfähig gemacht. Und wenn Jesus heute einen Menschen zum Glauben führt, macht er es genauso. Er nimmt uns beiseite. Jesus teilt die Masse. Jesus teilt immer die Masse, weil er dem Einzelnen begegnen will und weil er den Einzelnen persönlich überzeugen will und den Einzelnen zu einer einzelnen Entscheidung führen will. Jesus betreibt immer das genaue Gegenteil von Massensuggestion. Jesus teilt die Menge und er sucht immer den Einzelnen. Das ist so wichtig. Kürzlich erschien eine Jugendstudie, die ein theologisches Institut durchgeführt hat. IDEA, das Magazin, hat darüber berichtet. Und diese Studie hatte so in etwa das Fazit, die heutige junge Generation ist die Generation Lobpreis. Und die Generation Lobpreis, wurde gleich hinzugefügt, ist keine Bibelgeneration. Zitat Ende. So ist grob zusammengefasst das Ergebnis dieser Studie. Es ist die Generation Lobpreis und die Generation Lobpreis ist keine Bibelgeneration. Und dann erklären Sie, was das im Einzelnen bedeutet. Dass viele religiös sehr engagiert sind. Aber wovon erhoffen Sie sich und erwarten Sie sich die entscheidende geistliche Förderung, die entscheidende Begegnung mit Gott? Wovon erwarten Sie, dass Ihr Glaube gestärkt und überhaupt begründet wird? Und dabei spielt die Bibel eine sehr untergeordnete Rolle. Das Wichtigste ist das, was Sie unter Lobpreis verstehen. Unter Musik, persönlichen Begegnungen. Nun kann man Lobpreis ja sehr unterschiedlich definieren, aber was sehr viele unter Lobpreis verstehen, das können Sie sehen, wenn Sie zum Beispiel über YouTube-Videos von Hillsong sich anschauen. Schauen Sie sich einfach mal über YouTube unter dem Stichwort Hillsong einige Ausschnitte aus Veranstaltungen an. Die Bühne groß erleuchtet, teilweise gehen Rauchschwaden an den Seiten auf, manchmal auch nicht. Sie denken, Sie sind bei einem normalen Festival. Mitreißende Musik, die Ihnen fast den Atem nimmt. Allgemeines Mitgehen, Klatschen, teilweise Johlen. Es wird eine gewisse Stimmung erzeugt. Zwischendurch werden gewisse fromme Sätze gesagt und gesagt, dass jetzt Gott in besonderer Weise da wäre und dass wir uns alle darüber freuen sollten. Und dann wird gesungen, dann geht die Post ab und die Arme gehen nach oben. Und es entsteht eine Stimmung, ein Milieu, in dem alles Mögliche möglich ist. Nur nicht, dass einer cool und rübig darüber nachdenkt und versteht, was Gott ihm in klaren Worten in seinem Wort sagen will. Das ist von mir jetzt sehr zugespitzt dargestellt, aber das ist Generation Lobpreis. Da wird der Mensch nicht beiseite genommen, sondern da wird der Mensch hineingestellt in eine Menge der Feiernden, die mit intensiver Musik, mit Lightshow und der entsprechenden Anleitung von der Bühne zu einer großen emotionalen Erlebnisgemeinschaft zusammengefügt wird. Man klatscht zusammen, man tanzt zusammen, man singt zusammen und man meint zusammen auf diese Weise Gott besonders nahe zu sein. Und Jesus geht genau den entgegengesetzten Weg. Und darum ist die treue Gemeinde Jesu zu allen Zeiten eine Generation Bibel gewesen. Wir können nicht einfach sagen, gut, Generation Bibel war gestern, heute ist eben Generation Lobpreis, alles hat seine Vorteile und seine Nachteile, ist man gut. Sondern Jesus sagt, ich will, dass jede Generation meiner Gemeinde eine Generation Bibel ist. Und dann werden sie auch in rechter Weise Gott loben und sich ganz für seine Ehre einsetzen. Jesus teilt die Menge. Und schauen Sie, genau das ist das Ziel, auch wenn wir hier gemeinsam die Bibel studieren, zum Beispiel am Sonntagvormittag. Das Ziel ist ja, deswegen teilen wir ja auch die Zettel mit dem Predigttext aus. Deswegen empfehlen wir ja auch, dass Sie, wenn möglich, Ihre eigene Bibel mitbringen und darin Ihre Anmerkungen machen, dass jeder Einzelne für sich genommen vor Gottes Wort gestellt wird. Und das Ziel einer Predigt ist, dass jeder Einzelne dann zum richtigen Zeitpunkt mit der Bibel allein gelassen wird. Irgendwann werden Sie mit Ihrer Bibel allein nach Hause gehen. Sie können noch Fragen hinterher stellen. Es ist immer Zeit für Gespräche. Aber ich weiß genau, was Luther gesagt hat, war richtig. Er hat gesagt, ich komme mit dem Wort nicht weiter als bis ins Ohr. Und ich darf auch nicht weiterkommen. Und auch meine Aufgabe als Prediger ist, nicht weiter zu kommen als mit dem Wort in Ihr Ohr. Ich lege Ihnen das vor. Ich erkläre Ihnen das, warum aufgrund der biblischen Offenbarung Gott bestimmte Dinge uns in dieser Weise zeigt und sagt. Und die Predigt endet nicht damit, dass ich sage, so, und haben wir es jetzt verstanden? Und jetzt alle, was wollen wir tun? Jawohl! Und dann geht's los. Verstehen Sie, dann wäre ich ein Einpeitscher. Dann wäre ich ein Einpeitscher, aber kein Prediger. Sondern ich habe am Ende zu sagen, so, das legt Gott uns in seinem Wort vor. Prüfen Sie es, gehen Sie damit nach Hause und geben Sie Gott Antwort. Die Antwort kannst nur du allein persönlich Gott geben und niemand sonst. Und das ist genau der Weg, auf dem Jesus mit diesem Menschen umgeht. Er nimmt ihn beiseite. Er sucht sein Verstehen, obwohl er nicht mal richtig hören und reden kann. Er bedient sich dieser Zeichensprache und macht ihm damit alles klar, was er ihm klar machen kann. Das ist das Zweite, wenn Jesus einen Menschen aus geistlicher Taubheit herausholt. Und so will Jesus jeden von uns zum Verstehen führen. Und das ist so schön, unabhängig von den Kapazitäten, die wir mitbringen. Es kommt nicht darauf an, was für eine Ausbildung Sie haben. Es kommt nicht darauf an, wie viel Bibelwissen Sie haben. Es kommt nicht darauf an, ob Sie eine fromme Großmutter haben. Schön für Sie, wenn Sie das hatten. Aber wenn Sie es nicht haben, kommt es jetzt auch nicht darauf an. Es kommt nicht darauf an, in welchem gesundheitlichen Zustand Sie momentan sind. Es kommt nicht darauf an, was Ihr Schulzeugnis über Sie sagt. Dieser Mann konnte nicht reden, er konnte nicht hören. Er war in einem heidnischen Gebiet aufgewachsen. Er hatte sozusagen die schlechtesten Voraussetzungen, die man sich denken konnte. Und Jesus nimmt ihn beiseite und führt ihn zum Verstehen. Das ist das Zweite. Und dann das Dritte. Es geht jetzt schneller. Dieser zweite Abschnitt war besonders lang. Der nächste geht schneller. Ab Vers 34b. Dann blickt er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, Ephata, das heißt, tu dich auf. Das ist das Dritte. Befähigt zum Hören. Begraben in Taubheit, beiseite genommen von Jesus, das Dritte, befähigt zum Hören. Die Gelehrten streiten darüber, ob Ephata hebräisch oder aramäisch ist. Da gibt es verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Die inhaltliche Aussage ist aber die gleiche, wahrscheinlich aramäisch, würde ich sagen. Jesus heilt die Taubheit durch sein Machtwort von einer Sekunde auf die andere. Er spricht sein Wort und sagt, tu dich auf. Hier agiert niemand anderes als der Schöpfer selbst, das sehen wir. Schauen Sie, und welcher Unterschied ist das zu den sogenannten selbsternannten Wunderheilern? Jesus braucht keine Bühne, sondern geht in die Verborgenheit. Jesus macht diese Heilung nicht als Werbung, sondern nur für den Betroffenen. Jesus vollführt keine magische Praxis, sondern er nimmt die Zeichensprache und redet ein Machtwort. Und bei Jesus geht es auch nicht darum, dass die Situation mühsam verbessert wird, dass das Rückenleiden allmählich zurückgeht, dass das Bein etwas länger gezogen wird oder so, sondern Jesus schafft für eine echte Krankheit eine vollkommene Heilung in einem Augenblick, instantaneously, wie man sagen würde. Und zwar von einer Sekunde auf die andere die Heilung einer echten Krankheit. Völlig anders. Und jetzt stellen Sie sich vor, was passiert. Von einem Moment auf den anderen hört er wieder die gesamte Musik der Schöpfung. Was muss das für ein Moment gewesen sein? Er hört wieder das Sprechen seiner Freunde. Er hört ihr Lachen. Wahrscheinlich ihr erstauntes Ausrufen. Er hört das Rauschen der Bäume, den Gesang der Vögel, das Rufen der Kinder im Hintergrund. Er hört das, er hat die gesamte Musik wieder. Es ist alles wieder da, als ob einer das Radio eingeschaltet hätte. Befähigt zum Hören. Und was wir hier bei diesem Mann äußerlich miterleben können, genau das geschieht in dem Herzen, wenn ein Mensch dem lebendigen Gott begegnet, wenn ein Mensch anfängt, den lebendigen Gott zu verstehen. Die Bibel sagt, Sprüche 20, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. Und Jesaja 50 hat das mit diesen Worten ausgedrückt, also nochmal Jesaja. Er sagt, Gott weckt das Ohr. Jesaja 50, Vers 4 und 5. Jesaja 50, Vers 4 und 5. Da drückt er es so aus. Ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und daraus ist dieses herrliche Morgenlied von Klepper entstanden. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor, dass ich mit seinem Worte begrüßt, das neue Licht schon an der Dämmerung fort ist, er mir nah und spricht. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, er redet zu mir, er schließt mir sein Wort auf. Und genau das geschieht, wenn einer Christ wird. Wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben kommt, dann ist das immer abhängig davon, dass Jesus dieses Wunder an seinem inneren Ohr tut. Er hört und hören heißt, wie wir gesehen haben, verstehen. Und nach können wir die ganze Symphonie der biblischen Wahrheit hören und verstehen. Und der einzige Unterschied zu dieser Taubstummenheilung besteht darin, dass unser Verstehen wachstümlich ist, dass es immer mehr wird von Schritt zu Schritt, von Tag zu Tag. Wir verstehen nicht gleich alles. So hat das dann auch Professor Eta Linnemann beschrieben, wie sie in ihrer verzweifelten Situation es Gott gefügt hat, dass sie auf Christen traf. Sie schreibt, Gott führte mich zu lebendigen Christen, die Jesus persönlich als ihren Herrn und Heiland kennen. Und dann sagt sie, Jesus hat durch seine große Gnade und Liebe mich dazu gebracht, dass ich ihm mein Leben anvertraut habe. Und sie sagt, plötzlich ändert sich ihre ganze Sicht. Er sagt, Jesus hat mein Leben in seine Retterhände genommen und damit angefangen, es radikal zu verändern. Ich wurde frei von der Sucht, ich wurde durstig nach der Bibel, nach seinem Wort, nach der Gemeinschaft mit Christen. Ich durfte Sünde klar als Sünde erkennen, für die ich bisher nur Entschuldigung gehabt hatte. Und sie schreibt, ich kann mich noch an die herrliche Freude erinnern, als zum ersten Male schwarz wieder schwarz und weiß wieder weiß für mich wurde und aufhörte, zu einem unterschiedslosen Grau zusammenzufließen. Ihr wurde plötzlich das Ohr geöffnet. Und Gott hat das Wunder getan an ihrem Herzen, dass sie anfängt zu verstehen. Und sie sagt, da wurde mir schlagartig klar, dass ich für meine Studenten ein blinder Blindenleiter gewesen war. Ich hatte ihn in völlig falsche Richtung geführt. Und ich tat Buße darüber. Sie will damit sagen, ich habe die gelehrt, immer, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist und dass wir Menschen klüger sind als das, was uns da begegnet. Und es war so falsch. Und dann sagt sie, hat Gott sie Schritt für Schritt weitergeführt, bis dahin, dass sie auch begriff, dass die Bibel ganz und gar Gottes Wort ist. Sie sagt, einen Monat später stand ich allein in meiner Kammer vor der Entscheidung, entweder die Bibel weiter durch meinen Verstand kontrollieren zu wollen oder mein Denken durch Gott verwandeln zu lassen. Und an Johannes 3, Vers 16 wurde mir diese Entscheidung klar. Denn ich hatte inzwischen die Wahrheit dieses Wortes erfahren. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Sie sagt, es machte jetzt mein Wort aus, was Gott für mich und für die ganze Welt getan hat, seinen lieben Sohn dahin zu geben. Und das konnte ich nicht mehr als ein unverbindliches Theologumenon eines mehr oder weniger von der Gnosis beeinflussten theologischen Schriftstellers beiseite ziehen. So hatte sie das bis dahin immer gedeutet. Das ist so ein Theologumenon, so eine Formel von einem von der Gnosis beeinflussten Schriftsteller. Und der hat dann Johannes 3, Vers 16 geschrieben. So hatte sie es ihren Studenten gesagt. So hatte sie es den Religionslehrern gesagt, bringt das so euren Schülern bei. Sie hatte das Standardwerk geschrieben. Und wenn ihre Kinder sowas noch lernen müssen, dann ist vielleicht auch Eta Linnemann damit dran schuld gewesen. So, und sie sagt, und ich habe plötzlich begriffen, wie falsch das war. Und ich wusste, es ist die Wahrheit und es ist der lebendige Gott, der zu mir redet. Sie sagt, ich durfte durch Gottes Gnade Jesus als den erfahren, dessen Name über alle Namen ist. Ich durfte erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, von der Jungfrau geboren, dass er der Messias und der Menschensohn ist und dass ihm solche Titel nicht durch menschliche Überlegung beigelegt wurden. Ich durfte die Inspiration der Bibel zunächst erkennen und dann auch lebendig erfahren. Verstehen Sie, das ist genau dieser Vorgang. Dass sie anfängt zu hören, zu verstehen. Hörst du schon? Jesus ist jemand, der uns zum Hören befähigt. Und die Taubheit ist besiegt bei einem, der an Jesus glaubt. Ja, das stimmt. Im täglichen Durchkommen kann sich immer mal wieder Schmutz in unseren Ohren bilden, das wissen wir ja. Ich weiß noch, als Kinder, da wurden wir manchmal zum Hausarzt geschleppt und der hat uns die Ohren ausgepustet, um all das wieder rauszubringen, was sich da in der Zwischenzeit angesammelt hat. Ich weiß nicht, ob die Hausärzte das heute noch machen. Ich erinnere mich nur dran, einmal gab es so einen Rückstoßeffekt und dann kriegte der alles ins Gesicht. Die Ohren, es kann sich immer noch mal wieder was einlagern, ja? Manche Erwachsene bei Stress, Tinnitus, Ohrenrauschen. Ne? Es gibt Störgeräusche des Zeitgeistes. Das gibt's auch bei echten Christen, natürlich. Aber Jesus will unser Arzt sein und wir dürfen immer wieder zu ihm kommen mit dieser Bitte, gib mir ein hörendes Ohr und gib mir, dass ich keine Stimme so deutlich höre wie deine. Und nicht nur das Ohr wird gesund, dann tut Jesus noch ein zweites Wunder und das ist Vers 35. Ein zweites Wunder und gleich haben wir es geschafft. Und zugleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst und er redete richtig. Also, das ist das vierte. Befreit zum Reden. Begraben in Taubheit, beiseite genommen von Jesus, befähigt zum Hören. Und das vierte jetzt, befreit zum Reden. Und hier steht, und er redete, das steht im Griechischen orthos. Da kommt unser Wort für Orthographie her, richtig schreiben. Oder für Orthodoxie her, richtiges Lehren. Und dieses Wort für orthos steht hier. Er spricht richtig. So, als ob er nichts anderes gemacht hätte, als sein Leben lang als Linguist an einer Universität zu lehren. So, er spricht richtig. Und das ist das zweite Wunder. Normalerweise nach der Heilung hätte der jetzt erst mühsam mit Hilfe eines Logopäden Schritt für Schritt das wieder lernen müssen. Aber der, von einer Sekunde auf die andere, ist plötzlich ein großer Rhetoriker, sage ich jetzt mal, überzeichnet. Er redet richtig. Jesus tut hier zwei Wunder in einem. Er öffnet ihm die Ohren und er befähigt ihn, er befreit ihn zum Reden. Der redet sofort richtig. Und schauen Sie mal, wie krass ist der Unterschied zwischen vorher und nachher. Und das zeigt Markus mit einer ganz speziellen Formulierung. Er sagt hier wörtlich, das Band seiner Zunge wurde gelöst. Da steht wörtlich, die Fessel seiner Zunge löste sich. Es ist so, als ob jemand eine Kette aufgesprengt hätte. Und plötzlich kann er wieder reden. Und auch hier ist die medizinische Heilung wieder ein Bild dafür, was passiert, wenn Jesus einen geistlich Gehörlosen zurechtbringt. Aus der Befähigung zum Hören erfolgt die Befreiung zum Reden. Dass es uns ein Anliegen wird, anderen Menschen etwas von Jesus zu sagen. Dass wir mit unserem Mund den bekennen, der unser Herz verändert hat. Und bei Eta Linnemann war es genauso. Die konnte da nicht mehr schweigen. Sie hat ihr persönliches Zeugnis publiziert. Sie hat sich auch als erfahrene Stimme in die Fachdebatte eingemischt. Sie hat etliche Bücher zu dieser kritischen Auseinandersetzung geschrieben. Sie ist als Indonesien gegangen, noch für einige Zeit als Professorin. Sie hat an öffentlichen Debatten hier in Deutschland teilgenommen. Sie musste reden. Und sie musste den Menschen sagen, was sie selber erkennen durfte, dass die Bibel wirklich uns die Wahrheit sagt. Begraben in Taubheit, beiseite genommen von Jesus, befähigt zum Hören und befreit zum Reden. Und jetzt sehen Sie, was hier passiert. Wenn Jesus den Sünder rettet, dann macht Jesus den Sünder verstehend und redend. Und jetzt müssen wir noch eine letzte Sache klären. Wenn Jesus den Sünder rettet und wenn Jesus den Sünder verstehend und redend macht, dann erstaunt umso mehr, und das müssen wir zum Schluss noch klären, warum Jesus den gerade zum Reden Befreiten und seine Freunde im Hinblick auf dieses Wunder für die nächste Zeit wieder zum Schweigen verpflichten will. Das ist so verwirrend, Vers 36. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen, aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Warum? Das haben wir schon öfter im Markus-Evangelium gefunden, dass Jesus sagt, sagt es nicht sofort weiter. Bei dem Geheilten da, in Kapitel 5 hat er gesagt, geh zu deinen Leuten und sag's ihnen. Aber oft hat er gesagt, sag's nicht sofort weiter. Warum? Weil Jesus wahrscheinlich verhindern will, dass diese Tat missverstanden wird, dass es wieder so einen Massenauflauf gibt. Jesus als der große Wunderheiler. Hauptsache, wir werden irgendwie gesund und ist alles andere egal. Aber ich denke, es gibt noch einen wichtigeren Grund. Zu dem Zeitpunkt ist das Entscheidende, was Jesus tun wird, ja noch nicht abgeschlossen. Das Entscheidende ist, dass er dann nach Jerusalem gehen wird, dass er in Jerusalem es zulassen wird, dass sie ihn kreuzigen, dass er an diesem Kreuz stellvertretend die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich nimmt und dass er all dieses dann bestätigt und beglaubigt dadurch, dass er nach nicht mal 48 Stunden den Tod besiegt und real aufersteht und wirklich aus dem Grab herauskommt. Und damit ist endgültig bewiesen, er ist der Retter, er ist Gottes Sohn. Das alles ist zu dem Zeitpunkt ja noch nicht geschehen. Und erst nachdem das alles vollständig passiert ist, wird Jesus dann seinen Leuten den Auftrag geben, so, und jetzt los, jetzt geht in alle Welt und sagt das weiter und ruft die Menschen zum Glauben. Und wahrscheinlich ist das auch hier der entscheidende Grund, dass Jesus sagt, jetzt lasse ich das mal bei dir alles in Ruhe setzen. Und wenn dann gewissermaßen mein ganzes Werk abgeschlossen ist, dann geht es los mit der Verkündigung durch die Jahrhunderte hindurch. Wahrscheinlich muss man unseren Vers so einordnen in diesen Gesamtplan. Und trotzdem berichtet Markus von diesem, dass die nicht den Mund halten können, mit einer gewissen Sympathie. Und damit kommen wir schon zu unserem letzten Vers, Vers 37. Und wir fragen uns, warum haben die sich nicht dran gehalten? Und der ehemals Taube und Sprachlose wird ja dabei gewesen sein. Warum gehen denen quasi so die Pferde durch und sie machen's? Und die Antwort steht hier in Vers 37. Hier in Vers 37 steht, dass sie erstaunten über die Maßen und ersprachen. Er hat alles wohl gemacht und die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Das Wort, was hier steht, sie erstaunen über die Maßen, ist auch ein ganz besonderes Wort. Es ist auch ein Wort, das es nur einmal im Neuen Testament gibt. Dieses Wort heißt Hyperperissos. Und das kann man kaum übersetzen. Das heißt, total erstaunt, massivst bewegt, über alle Maßen, überfließend, super stark, erstaunt und beeindruckt. Das heißt dieses Wort im Grunde genommen. Das kann man gar nicht richtig übersetzen. Und das ist die letzte Parallele, die wir heute festhalten wollen. Noch einmal ist dieses persönliche Beispiel des Taubstummen ein starkes Bild dafür, was passiert, wenn Jesus einen Gehörlosen zurechtbringt. Begraben in Taubheit, beiseite genommen von Jesus, befähigt zum Hören, befreit zum Reden und fünftens und letztens begeistert von Jesus. Begeistert von Jesus. Ich wollte eigentlich erst beeindruckt von Jesus sagen, weil das etwas sachlicher klingt. Und weil begeistert missverstanden werden kann, so im Sinne einer kurzfristigen Begeisterung, da ist jemand mal auf einem Trip und nach 10 Tagen ist das schon wieder vorbei. Aber so meine ich das nicht. Ich habe nur gemerkt, beeindruckt ist zu schwach. Die sind in einem guten Sinne begeistert von Jesus. Sie sind einfach umgeworfen von der Größe und der Zuwendung, die hier passiert. Und sie drücken diese Begeisterung im Grunde genommen mit 2 Bibelzitaten aus. Erst sagen sie, er hat alles wohl gemacht. Wissen Sie, woraus das kommt? Das ist ein Zitat aus dem Schöpfungsbericht. Im Schöpfungsbericht heißt es immer wieder, und Gott schuf die verschiedenen Teile der Schöpfung und es war gut. Da steht das bestimmt 6 oder 7 Mal. Und dann zuletzt in 1. Mose 1, Vers 31, nachdem auch noch Gott den Menschen geschaffen hatte und als dann alles fertig war, da heißt es in 1. Mose 1, 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und das ist das Echo hier im Grunde genommen. Er hat alles wohl gemacht. Er hat alles gut gemacht. Er ist der Schöpfer. Er ist der, dem wir alles verdanken, in dessen Hand alles liegt. Und Psalm 37, Vers 5 formuliert dann für uns die persönliche Anwendung. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Er wird es gut machen. Befiehl dein Leben Jesus an. Er wird es gut machen. Und dann der letzte Satz. Und Sie merken, hier zählt wirklich jeder Satz. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Das wissen wir jetzt, das ist Jesaja 35. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Mugilalon, die Zunge des Stummen wird Gottlob singen. Und dann werden nicht nur die körperlichen Krankheiten überwunden sein, sondern die Finsternis des Herzens, die Sprödigkeit und Härte und Widerständigkeit dem heiligen Gott gegenüber. Dann werden sie sich vor ihm beugen und sie werden ihm glauben und sie werden ihn loben und anbeten. Begeistert, begeistert von Jesus. Schauen Sie, und das kann eigentlich nicht anders sein. Wenn ein Mensch seine Situation vor Gott begreift, wenn ein Mensch begreift, wie das Ita Linnemann hier uns geschildert hat, ich war total auf dem falschen Weg. Mein Leben lief im Grunde genommen auf das Gericht Gottes zu. Ich war von Gott getrennt, wie man nur getrennt sein konnte. Und wenn alles so weitergegangen wäre, hätte ich meine Lebenszeit im Grunde genommen vergeudet und meine Ewigkeit wäre dazu bestimmt gewesen, sie in der Hölle zu verbringen. Aber Gott hat mir meinen Zustand aufgedeckt, so wie er ihn der Ita Linnemann aufgedeckt hat. Wer das versteht und wer dann verstehen und annehmen darf für sich persönlich, wer Jesus ist und was Jesus für ihn getan hat, dass er als der Sohn Gottes hineingekommen ist in meine kleine Welt, dass er sich mir gegenüber so ausgedrückt hat, dass ich das mit meinen Worten nachvollziehen konnte, dass er Mensch geworden ist um meinetwillen, dass er gestorben ist um meinetwillen, dass er auferstanden ist. Wenn ich das einmal begreife, dann ist das unabhängig von meinem Temperament und unabhängig davon, mit welchen Worten ich das nun äußere, dann ist das das Normalste und Selbstverständlichste der Welt, dass ich von Jesus im richtigen Sinne begeistert bin. Dann kann mich das nicht cool lassen. Dann kann ich nur sagen, na, ist ja ganz schön, dass er das getan hat und ich will mich dem mal ein bisschen annähern und vielleicht so ein bisschen da mitmachen. Verstehen Sie? Dann habe ich nichts verstanden. Wenn ich wirklich verstanden habe, was da passiert ist und wer ich war und bin und wer er ist und er hat es für mich getan, dann kann ich nicht anders sein als im richtigen Sinne begeistert von Jesus. Und so beginnt Ita Linnemann auch die Einleitung in dieses, sie hat mehrere Bücher danach geschrieben, aber in dieses sehr persönliche Buch. Und sie beginnt mit einer Interviewfrage, da fragt jemand, warum sagen Sie Nein zur Bibelkritik? Und sie schreibt, diese Antwort wurde mir gestellt und ich möchte vorab, diese Frage wurde mir gestellt und ich möchte vorab auf sie antworten. Mein Nein zur historisch-kritischen Theologie, also zur bibelkritischen Theologie, ist eine Weltanschauung, entspringt dem Ja zu meinem wunderbaren Herrn und Heiland Jesus Christus und zu der herrlichen Erlösung, die er dort am Kreuz von Golgatha auch für mich vollbracht hat. Das ist ihr Bekenntnis. Begeistert von Jesus. Dass ich weiß, er ist der Schöpfer, aber mehr noch, er ist mein Erlöser. Ich war taub, aber jetzt darf ich hören. Ich war stumm, aber jetzt möchte ich in Zukunft meine Stimme für Jesus erheben. Ich war blind, aber Jesus hat mir die Augen geöffnet. Ich war tot, aber Jesus hat mich zum echten, ewigen Leben auferweckt. Und darum kann mich in Zukunft nichts mehr von ihm trennen. Nicht einmal mein Tod wird mich von ihm trennen können, weil mein Leben ihm gehört. Und weil er versprochen hat, mich auch aufzuerwecken, mich auf ewig zu sich zu holen. Er ist mein Herr. Er ist der Herr. Und wir wollen ihn mit all den Worten, die er uns zur Verfügung gestellt hat, ehren, ihm danken und ihn vor der Welt bezeugen, damit noch viele, viele andere ihn finden. Jesus Christus, danke, dass du lebst. Danke, dass du derselbe bist, wie du damals warst, als du diesem Mann begegnet bist. Und Herr, es bewegt uns zutiefst, wenn wir sehen, wie du auf den eingegangen bist und wie du ihn ins Verstehen reingeholt hast, obwohl er keine Voraussetzungen hatte. Und wir danken dir, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du uns genauso siehst. Dass du uns nicht irgendwie als Teil einer christlichen Masse siehst, sondern dass du gesagt hast, dass du jeden von uns kennst und dass wir dir deshalb vertrauen dürfen, dass du es gut machen wirst. Herr, gib bitte, dass jeder, der sich mit diesem Bibelbericht heute auseinandergesetzt hat, dass jeder das mit sich mit nach Hause nimmt und dass er weiter mit dir darüber spricht und dass es dazu dient, dass von jedem von uns die Beziehung zu dir immer fester wird und dass derjenige, der diese Beziehung noch nicht hat, dass er sie vielleicht heute gerade findet, weil du ihn rufst. Du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.